Lieber Herr, über dein Kommen freuen wir uns und wir brauchen deine Königsherrschaft in unserem Leben. Kehre du bei uns ein. In diesen Tagen. Wir wünschen das auch für so viele Menschen in unserer Nähe, die keinen Frieden, keine Geborgenheit haben und keine Hoffnung. Und wir wollten das so gerne weitergeben, auch bei den Traurigen und Verzagten und Müden. Herr, gebrauche uns dazu und segne uns in unserem Dienst. Amen. Aus Hebräer 12 habe ich heute die Verse 12 bis 17 ausgewählt. Hebräer 12, 12 bis 17. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Wir haben immer den Wunsch, vielen Menschen um uns herum etwas von der Jesusfreude zu vermitteln. Und das ist prima, dass wir das tun. Überlegen wir uns, wie können wir das machen? Schenken wir eine Kassette und Büchlein oder wir machen das? Ich bin überzeugt, am besten sind auch Ihre eigenen Worte, die echt sind. Sie denken dann immer, ach, das könnte ein anderer besser machen. Nein, Sie können das am allerbesten. Das ist ein ganz schlichtes Wort. Was Sie an Jesus haben, das ist weitergeben. Und das ist interessant, wir meinen ja oft, wenn man das ja heute verfolgt, wir müssen die Menschen zum Glauben an Gott überreden. Ich bin überzeugt, die Atheisten glauben sogar an Gott. Jeder ahnt irgendetwas von einer göttlichen Macht. Aber es ist viel schwieriger, Jesus zu kennen. Und dann, viele kennen Jesus, viele haben in ihrem Leben Jesus erlebt. Sie haben auf einmal Probleme auf dem Weg der Nachfolge mit Jesus. War interessant, ich war in Nürnberg gewesen und am Abend kam dann ein Mann zu mir her und hat auf einmal lauter Bedenken der kritischen Theologie gebracht, warum er an diesem Abend nicht mitkönnte. Ich habe nachher mit anderen in der Gemeinde gesprochen, haben sie gesagt, das war mal ein ganz toller Mitarbeiter. Jetzt hat er irgendeinen Einfluss bekommen von liberalen Bibelkritikern und das hat ihn aus der Glaubensbahn geworfen. Ich glaube, dass es viel, viel mehr Hindernisse gibt, gar nicht am Anfangspunkt des Glaubens. Viele haben auch von Jesus ganz viel entdeckt, aber das ist ihnen plötzlich zerredet worden und sie sind müde geworden. Wenn ich das so anschaue, von meinem Urteil her, wir haben ganz viele Bekehrungen zu Jesus, aber viele gehen den Weg mit Jesus nicht, sondern sie bleiben plötzlich stecken. Und wenn Sie mal anschauen, auch in Ihrem Kreis, Ihrer Gemeinschaft, aus der Sie kommen, da sind viele, die jahrelang dabei waren, plötzlich weggeblieben. Das ist eine große Not, dass wir eine große Verlustrate haben. An was liegt das? An der schlechten Betreuung. Dass wir zu wenig uns kümmern um die, die im Glauben gescheitert sind. Die haben gut angefangen. Was war das? Oft sind es sündige Dinge des Lebens, es kann ein Ehebruch sein, das kann irgendeine böse Sache ihres Lebens sein und sie haben die Kurve nicht mehr gekriegt zur Umkehr. Das ist ganz tragisch, da wären wir als Gemeinde gefordert. Andere, die sind durch das Lesen von kritischen Büchern von Jesus entfremdet worden. Es ist mir erst neulich aufgefallen bei dem Lied von Spitta, bei dir Jesus will ich bleiben. Das Bleiben bei Jesus ist ganz wichtig. Dass ich bei Jesus bleibe, bis ins hohe Alter hinein. Und darum ist ganz wichtig, dass wir auch die Alten unter uns ganz stark betreuen, weil das eine große Anfechtung ist. In der Krankenzeit, ich denke schon immer, viele unserer Alten, die können nicht mehr zur Versammlung gehen. Wenn die sich bloß noch am Fernseher bedienen mit diesen seichten Botschaften, da sind sie natürlich schlecht versorgt. Wer bringt denen das Evangelium? Walter Tlach, der große Bibellehrer, hat uns das einst schon, als wir jung waren, wichtig gemacht. Das Singen an den Krankenbetten ist ganz wichtig, weil dann die Alten wieder mit hineingenommen werden in die Gemeinde und sie haben Teil an der Freude. Da gibt's viele Möglichkeiten auch für Sie, wie Sie sagen, ich möchte gucken, dass die anderen nicht abhängen, und unser Abschnitt handelt heute Morgen von diesem Problem. Also nicht von dem Problem, wie kann ich andere Leute überzeugen, dass es einen Gott gibt. Nein, wie kann ich Christen, die einmal aufgebrochen sind, davor bewahren, dass sie abfallen. Und da gebraucht der Hebräerbrief das Wort, die müden Hände und die wankenden Knie. Sehen Sie, je länger wir im Glauben stehen, werden wir müde. Ich wollte das nochmal wissen, wie das bei Ihnen war, als Sie sich für Jesus entschieden haben. Manche von Ihnen, die sind losgerannt und haben junge Leute angesprochen. Da war das ein Feuer der Begeisterung. Und dann erlahm das auf einmal. Die müden Hände und die wankenden Knie. Ja, natürlich, die Kraft lässt nach, die Begeisterung lässt nach. Das ist ein großes Problem des Christseins. Ich habe mal einen großen Kenner der Gemeinde Jesu weltweit gefragt, wie lange hält eigentlich das Feuer der Begeisterung, wenn eine neue Gemeinde gegründet wird? Dann hat er gesagt, höchstens 25 Jahre. Dann muss eine neue Erweckung stattfinden. Denn dann ist alles eingeschlafen. Das ist auch in unserem Christenstand so. Man kann sich nicht ausruhen auf den alten Erfahrungen. Die lahmen Hände, die müden Hände und die wankenden Knie sind ein ganz, ganz großes Problem. Und deshalb ist es wichtig, auch diese Tage der Stille, die wir haben, dass wir unseren Blick auf Jesus richten, und er möchte uns, die wir schon lange im Dienst des Herrn stehen und ihm nachfolgen, er möchte uns sichere Schritte geben, sichere Schritte mit unseren Füßen, dass wir entschlossen loslaufen, wie die jungen Leute wieder, mit einer neuen Freude zurückkehren, mit einer neuen Begeisterung, und dass wir mit ihm gehen. Die Müdigkeit, die kommt ganz schnell, die kommt auch aus Glaubenszweifeln, die kommt aus fehlendem Gebet, die kommt auch, wo wir das Wort Gottes nicht mehr so taufrisch erleben, wie wir es einst erlebt haben. Dann haben wir Lasten zu tragen, die immer wieder uns schwerer werden. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Blick auf Jesus haben, diesen Jesusblick. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das steht am Anfang dieses Kapitel. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Das ist ein Kampf. Und wir müssen aufpassen, wenn wir nicht ganz stark dabei bleiben, werden wir müde und erschlaffen. Und das kommt einfach auch davon her, wenn alles zur Tradition, zur Gewohnheit wird. Es muss immer wieder einen neuen Aufbruch geben. Ich will es ganz neu mit Jesus packen und mit ihm leben. Walter Trobisch, der schon lange verstorbene Missionar in Afrika, hat es einmal erzählt von seinen Bibelschülern. Eines Morgens tritt er in den Klassenraum, und da ist kein Bibelschüler da. Wo sind die? Und dann geht er hinaus und holt er sein Fernglas und dann sieht er ganz oben in den Bergen seine Bibelschüler laufen auf dem Pfad. Und er setzt sie aufs Motorrad und fährt den Bibelschülern nach. Und dann hat er sie eingeholt und sagt, was ist denn los? Und dann sagt er, ach, wir können gar nicht drüber sprechen. Was ist denn los? Und sie sitzen da, wie die Afrikaner so gern palavern, und dann fängt einer schließlich an, das ist alles viel zu schwer für uns. Die Gebote Gottes und was in der Bibel drin steht und die Jesus nachfolgt, das können wir gar nicht. Und was hat Walter Trobisch gemacht? Er hat gesagt, da habt ihr was missverstanden. Ihr müsst das doch nicht machen mit eurer Kraft. Ihr dürft es doch empfangen. Jesus will euch doch das alles schenken. Er ist doch der Heiland, der eure Schuld trägt. Er heiligt euer Leben. Er macht euer Leben neu. Er schenkt euch den Geist. Und dann sagt er, das war ganz wunderbar. Dann sind sie zurückgekehrt nach einer Zeit des Bedenkens sind sie zurückgekehrt und es war plötzlich die Freude in der Bibelschule da. Wir sind doch die Beschenkten. Wir können uns nicht mit Verkrampfungen verändern, sondern Jesus macht unser Leben neu, wenn wir ihn aufnehmen. Und das ist in der Adventszeit jetzt für uns ganz wichtig. Er will bei uns einkehren, er will auch unser Herz aufräumen, will das Böse aus unserem Leben raus und er macht das. Er gibt diese Sühnung als der große hohe Priester. Wir dürfen versöhnt mit Gott ganz fröhlich wieder heimkehren und dann können wir sichere Schritte tun, obwohl wir vorher noch wankende Knie hatten und müde Hände hatten, plötzlich mit einer neuen Freude hingehen. Warum? Wir haben ein großes Ziel, auf das wir zuwandern. Das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Auf die große ewige Heimat. Das ist so das heimliche Thema des Hebräerbriefs, das wandernde Gottesvolk. Wie einst in der Wüste, wir sind unterwegs nach der großen himmlischen Heimat. Und darum habe ich Ihnen das auch das erste Mal so stark betont. Das Allergrößte, was wir haben, wenn wir heimgehen dürfen zu unserem Herrn, wenn wir heimgerufen werden, da geht es zwischendurch noch durch ein paar müde Stunden hindurch und durch mancherlei Anfechtungen. Aber das Ziel muss uns immer größer werden. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine, das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Oder ich denke an diesen Vers, den Philipp Spittag gedichtet hat, gerade in dem Lied, bei dir Jesu will ich bleiben, da heißt es am Ende von unserer Sterbestunde, graut uns vor dem kalten Tod und so weiter, da möchte ich mehr auf Jesus blicken, da heißt es, dass ich fröhlich zieh hinüber, wie man nach der Heimat reist. Das ist das Ziel. Und das gibt jedem Tag unseres Lebens die Zukunft, die Hoffnung. Und da wird viel zu wenig davon gesprochen. Die Vorfreude auf die Ewigkeit. Wissen Sie, warum so wenig drüber gesprochen wird? Weil die Kommunisten, es war Ludwig Feuerbach, der Vater, der Lehrvater der Marxisten, gesagt hat, wir sollten nicht dauernd auf die Ewigkeit spekulieren. Und da haben viele Prediger heute Angst. Wir wollen nicht auf ein Jenseits vertrösten, hat es immer geheißen. Doch das Allergrößte, wenn wir eine Jenseitshoffnung haben, das ist die größte Hoffnung und Zuversicht. Deshalb sind wir trotzdem treue Bürgerinnen dieser Welt. Ich glaube, jeder von Ihnen kümmert sich genug um die irdischen Dinge. Aber wir müssen wissen, dass die eigentliche Zielsetzung unseres Lebens nicht im Alter liegt, sondern in der Ewigkeit, auf die wir zuwandern. Und ich will mich jeden Tag rüsten und vorbereiten auf dieses große Ziel, auf das Heimkommen zum Herrn. Und darum haben wir keine müden Knie mehr. Darum haben wir keine lässigen Hände, sondern wir ziehen fröhlich unsere Straße auf dieses große Ziel hin. Er führt uns und wir dürfen aus seiner Kraft leben. Vor vielen Jahren, als noch im Osten der Kommunismus herrschte, also vor der großen Wende, da waren meine Frau und ich in Bulgarien, da gab es ja ganz wenige Christen, evangelische Christen. Und wir haben damals von Licht im Osten ja viele Bibeln und biblische Schriften hinübergebracht und das war dann mir einmal wichtig, die verschiedenen christlichen Kreise zu besuchen. Und wir sind einmal in der Stadt Schumen zu dem Pfarrer Popov gekommen. Das war ein methodistischer Pfarrer und es hat uns ungemein gerührt. Kümmerliche Gemeinde. Wir haben gefragt, wie viele Leute sind denn da? Da hat er gesagt, 11 oder 12, hauptsächlich Frauen. Ich habe nichts gegen Frauen, aber man sagt es eben so in der Kirche. Und das ist alles. Und er hat ganz armselig gelebt. Er hat keinen Schrank gehabt, er hat seine Kleider an einem Haken in der Wand aufgehängt. Man ahnt ja gar nicht, wie armselig diese Leute waren. Er hat eine Schweizerin zur Frau gehabt. Also das war schon vor dem Krieg, hatten die geheiratet, das waren alte Leute. Und dann habe ich gefragt, ob sie sich was wünschen. Und dann hat die Frau ganz genüsslich gesagt, ich wünsche mir so Maggi-Gewürzwürfel. Kennen Sie? War die Armut des Ostens. Und dann hat er dort in großer Armut gewirkt und er hat immer versucht, junge Leute zuzurüsten. Und da kam mal der Staatspräsident von Liberia, Tulber, das war auch ein Baptist, und der war mutig, der hat in Bulgarien gesagt, ich möchte einen evangelischen Gottesdienst besuchen. Hat die Regierung in Verzweiflung gebracht. Dann ist er 90 Kilometer weit, das ist eine Gemeinde. Und dann ist der Staatspräsident Tolbert gekommen, mit den weißen Mäusen der Motorräder, eskortiert zu der Gemeinde von den 12 Leuten. Das war eine Glaubensstärkung. Und da war der Religionsminister dabei, und hat er gesagt, darf ich die Kopien von meiner Schreibmaschine, ich habe mein Bibelschulwissen noch, da habe ich es raufgetippt, darf ich die Kopien meinen Bibel, den jungen Leuten geben? Da hat er gesagt, ich bin für Sie nur zu sprechen in Bukarest, in der Hauptstadt. Und da hat der Staatspräsident Tolbert gesagt, aber heute machen Sie für mich eine Ausnahme. Das hat mich so gefreut. Und dieser Ivan Popov, wenn man den gesprochen hat, wie armselig alles ist, wisst ihr, was er gesagt hat? Sie werden staunen, hier wird einmal der ganze Kirchenraum voll sein mit Menschen. Ich sage, woher wissen Sie denn das? Ich sage, das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen. Und wenn Sie heute nach Schumann kommen, hat sich alles erfüllt. In Belgrad ist eine große evangelikale Glaubensbewegung. Es sind viele gottlose Leute zum Glauben an Jesus gekommen. Und er hat in seinem Leben gedient auf diese große Zukunft hin. Und bitte lassen Sie sich nicht immer entmutigen. Ach, wir sind bloß noch ein paar im Gebetskreis. Aber sagen Sie, wir bleiben drin in dieser Stafette, weil wir auf das große Ziel der Gottesherrschaft zuarbeiten. Und unser Herr hat auch in unserer Geschichte noch viel vor. Keiner von uns hätte erwartet, dass es in China noch einmal große Jesusgemeinde gibt oder in Russland. Auch die orthodoxen Kirchen sind überfüllt. Wer hätte das gedacht, dass diese irdischen Ideologien, obwohl sie so mächtig sind, so eine kurze Lebensdauer haben? Darum ist es wichtig, dass wir uns nicht immer wieder den Blick vernebeln lassen, entmutigen lassen durch die Schwierigkeiten, die wir haben, zu sagen, Gott hat ein großes Ziel und Jesus hat die Herrschaft in seiner Hand und wir dürfen Großes von ihm erwarten, dass er uns wunderbar weiterführt und darum wollen wir uns ihm anvertrauen. Wir brauchen wieder ein mutiges Christenleben und ich wünsche das, dass Sie so Ihre Jesus-Nachfolge leben, dass die jungen Leute in Ihrer Gemeinde sagen, so einen Schwung wollte ich auch mal haben. Denken Sie, die Alten zeigen den jungen Leuten, wo wirklich eine Dynamik auf die Ewigkeit zu ist. Das hängt nicht von unseren Knochen ab, sondern das hängt von der Jesusfreude ab. Und ich habe viele alte Menschen erlebt, in denen man das abgespürt hat. Die haben eine große Hoffnung für sich. Und in unserer Welt, auch christlichen Welt, die so im Diesseitigen lebt, wieder, dass wir diese Ewigkeitshoffnung groß machen und fröhlich machen, sagt, ja, ich ziehe meine Straße auf die große Gottesherrschaft zu. Ich habe mein Ziel und dass wir es verfügen und sagt, macht aus meiner Trauerfeier eine große Lob- und Dankfeier, dass die großen Osterlieder erklingen und der Dank gegen Gott erklingt für das, was er in mein Leben hineingelegt hat. Und ich gehe meine Straße, die zu der Heimat führt. Das ist doch wichtig. Das ist ein Satz von Paul Gerhardt. Ich gehe meine Straße, die zu der Heimat führt. Unsere Heimat ist in der Herrlichkeit, in der Welt Gottes, nicht in dieser vergehenden Welt. Das stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte, damit wir nicht erlahmen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer. Was ist denn das? Da steht im Griechischen das Wort ausgerenkt werden. Also das ist das gerade, was ich vorhin meinte, dass ganz viele in ihrem Glaubensweg plötzlich abhängen. Das wäre ganz furchtbar, wenn in unserer Nähe Leute abhängen. Die können noch sagen, wie schön das früher war, aber jetzt sind sie nicht mehr dabei bei der Gemeinde, damit nicht einer strauchle oder müde werde. Wenn Sie in Ihrer Bibel mal nachschauen, dann steht da unten schon beim Vers 12 Jesaja 35,3. Was ist das? Das ist das große Kapitel von der Ewigkeitshoffnung, wo die Wüste plötzlich blüht. Das ist das Wort auch, auf das sich Johannes der Täufer bezieht. Die Lahmen gehen, oder Jesus bei der Anfrage Johannes des Täufers, die Lahmen gehen, die Blinden sehen. Das Erfüllung der Heilszeit. Wir sind näher dran an der großen Zielsetzung, die Jesus gibt, wenn er sein neues Reich bringt. Und das ist die Hoffnung, auf die wir zugehen. Und das stärkt die müden Knie, der Ewigkeitsblick, die Ermutigung, sichere Schritte mit unseren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Das war ja so schön, wie der Evangelist Moody gesagt hat, einmal wird in der Zeitung stehen, Moody ist tot. Dann sagt er, stimmt nicht, er lebt mehr als vorher. Er ist beim Herrn. Und das ist doch unsere Zielsetzung. Wir haben eine Gewissheit, auf die wir zugehen, das neue Leben, das vor uns geht, damit keiner strauchle wie ein Lahmer, erschlafft, müde wird. Im Glauben dürfen wir nicht müde werden. Ich habe in der Liebenzeller Freizeit die Adventsverheißungen durchgenommen, und das so schön beim Jakob, 1. Mose 49, der alte sterbende Jakob. Und dann sieht er, Herr, ich warte auf dein Heil. Da sieht er das Kommen von Jesus durch die Jahrhunderte hindurch. Ich sehe das Zepter aus dem Stamm Juda aufgehen. Die Herrschaft kommt von Juda. Und wir sollten solche Leute sein, bis in unsere Sterbestunde hinein, die Spannung und die Freude auf das Kommen von Jesus zu haben. Auch die herrlichen Ewigkeitslieder. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wäre in dir. Das ist doch schön, das muss doch bei uns gesungen werden. Und wenn sie nicht mehr singen können, weil die Stimme nicht mehr mitmacht, dann kann man sie heute so geschickt auf einen CD-Player spielen oder auf dem Band oder wo man es hat. Diese herrlichen Ewigkeitslieder. Was hat uns Johann Sebastian Bach geschenkt in seinen Vertonungen und Kantaten? Also, wir sollen entschlossen loslaufen, zielsicher loslaufen mit klaren Schritten. Und wir sollten fest die Gnade Gottes ergreifen. Ja, halt mal, die Gnade Gottes habe ich doch ergriffen. Liebe Schwestern und Brüder, das darf doch nie eine alte Sache sein. War auch schön, in diesen Tagen hat mich jemand angesprochen und gesagt, ich habe kein Bekehrungserlebnis gehabt, braucht man ja nicht. Es muss bloß wichtig sein, dass ich weiß, ich habe die Gnade für mich mal angenommen. Ich habe nicht aus meinem Können heraus meine Nachfolge gewagt, sondern Jesus hat mir seine Barmherzigkeit enthüllt. Aber jeden Morgen ist seine Gnade neu, das ist taufrisch. Die Zeitung, die bringt immer die alten Geschichten, da geht es immer ein bisschen weiter, wenn Sie die durchblättern. Aber die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu, wenn wir von der wieder leben. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Des Herrn Gnad und große Treue. Wenn wir wieder schöpfen, Herr, ich darf mit deiner Gnade beginnen. Uns ist oft bange im Herzen, aber ich will mit dieser Gnade leben. Und da sagt der Hebräerbrief, wir sollten den Frieden ergreifen. Ganz wichtig. Viele von uns haben Streit mit ihren Kinderfamilien. Oder mit ihren Geschwistern, vielleicht noch wegen Erbsachen. In der Gemeinde ist Streit. Dem Frieden muss man nachjagen. Wissen Sie, was ein Jäger macht? Der sitzt bei dieser kalten Witterung 4 Stunden auf seinem Jagdstand, bis endlich ein Hase die Güte hat, vorbeizukommen. Der wartet und der sitzt da dran, bis es endlich kriegt. Und um den Frieden muss man kämpfen und warten. Harren, sagt die Bibel oft, bis man ihn richtig kriegt, den Frieden. Der Gottesfrieden, den kriegen wir, aber den dürfen wir weitergeben, auch in die Gemeinde hinein. Ganz wichtig, weil der Herr uns nicht segnen kann, wenn wir im Streit mit allen leben. Da müssen wir gucken, dass das sich einrenkt und dass wir in die Ewigkeit keinen Streit mitnehmen. Ganz wichtig. Dass wir das alles regeln, bevor wir sterben. Es sind oft schwere Spannungen, da gibt es viele Gründe, gerade in der Verwandtschaft und in der Familie. Und das sind ärgerliche Dinge mit den Nachbarn. Es ist wichtig, dass wir dem Frieden nachjagen, damit die Gnade in unserem Leben richtig wirken kann. So praktisch wird der Hebräerbrief. An was kann es denn noch bremsen bei uns? Wir sollen loslassen, auch Dinge loslassen, damit wir die Heiligung erlangen. Ich habe vorhin da draußen in einer Zeitschrift geblättert und war entsetzt. Da steht wieder von heiligen Räumen, was die heiligen Räume sein sollen. Ich verstehe nicht, was heilige Räume sein sollen. Darf ich Ihnen ganz offen sagen. Mir gefällt ein so schöner Saal wie hier. Er wird heilig durch die Gegenwart von Jesus. Aber der Raum ist nie heilig. Und ich bin ja aus der Landeskirche, komme ich, aber ich habe immer das bestritten, dass es heilige Räume gibt. Das sind Bauten, aber wo Jesus und sein Wort verkündigt wird, heiligt er uns durch sein Blut. Und das müssen wir wieder widersprechen, der religiösen Vorstellung von den heiligen Räumen. Das kommt ja alles wieder hoch bei uns, dass man da feierlich die Räume nimmt. Jesus heiligt uns, er soll unsere Gedanken heiligen, unsere Sprache, unser Leben heiligen und durchwirken, dass wir Menschen werden, die von Jesus her reden können. Wir sollen der Heiligung nachjagen, dass Jesus unser Herz besitzt. Das hat man nicht mit dem Tag der Entscheidung. So muss man jeden Tag neu ringen, dass Jesus uns durchdringt. Und im Alter, ganz besonders schwierig, im Alter kommen die negativen Eigenschaften unseres Charakters nochmal böse zum Vorschein. Wer von Ihnen einmal alte Menschen gepflegt hat, der weiß, wie das ist. Wie oft alte Menschen schwierig werden mit ihrem Misstrauen, mit ihrer Nörgelei. Ich habe meiner Frau verboten, wenn alte Leute sagen, sie kriegen einen Hausschlüssel von mir, sagt, tu es nie. Viel zu viel Alte sind misstrauisch, sie werden beklaut. Und so war's dann. Sie hat den Schlüssel doch angenommen. Und dann rief sie an. Mein Geldbeutel ist weg. Sie haben den Schlüssel. Meine Frau kam hin. der lag natürlich unterm Kissen auf dem Sofa, der Geldbeutel. Aber da kommt im Alter oft kommt so viel negatives Misstrauen heraus, Nörgelei, Böses, Herr, heilige du mein Leben. Wir brauchen keine heiligen Räume, sondern Jesus, der Heilige, muss unser Herz besitzen, muss uns heiligen durch und durch. Das ist ein Gnadenwerk. Ich kann es nur annehmen, indem ich meine alte böse Art immer bringe. Wir leiden doch selber daran. Herr Jesus, heilige du mich durch und durch, dass mein Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist wichtig. Die Heiligung, das ist kein Werk, wo man selber machen kann, sondern man kann nur seine Unarten dem Herrn Jesus ausliefern. In der Bußbewegung zur Heiligung unseres Lebens. Jagt dem Frieden nach mit jedermann der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Sonst kann sich Jesus uns nicht geben. Ergreife die Gnade Gottes, denn wir sind alle Menschen voller Fehler und brauchen das ganz dringend. Übrigens ist das für die Nichtchristen, auch für unsere Kinder, die vielleicht noch nicht zum Glauben durchgebrochen sind, ganz wunderbar, wenn wir ihnen immer wieder sagen, du, ich bin kein Heiliger. So, ich leide täglich an meiner Sünde, aber ich habe einen Heiland, der mir meine Schuld vergibt und der mein Leben durchdringen will. Das ist die Botschaft. Wir haben einen starken Jesus und das ist die Botschaft der Heiligung, dass wir auf allen Gebieten unseres Lebens ihn erleben als den König und Herrn, der uns neu macht, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und dann spricht er noch im Vers 15 der Hebräerbrief, dass eine bittere Wurzel aufwachse. Ich bin ja so froh, dass ich keinen Garten habe. Sonst könnte ich nicht immer zu Diensten unterwegs sein. Auch meine Frau kann dann mitgehen, wenn man einen Garten hat, ist mir angebunden, immer wieder. Und muss gucken, dass man seine Sache macht. Aber ich habe schon Pfarrgärten gehabt in meinem Leben. Und so viel habe ich gemerkt, dass das Unkraut die Tücke hat, dass das ganz fest im Boden verankert ist. Die gelben Rüden und die Rettiche kann man leicht rausnehmen, aber das Unkraut, das ist so schrecklich verwurzelt, unterirdisch. Das hängt so tief drin. Und ganz schlimm ist, wenn es eine bittere Wurzel noch hat. Und das ist ein tolles Bild für die Verästelungen der Sünde in unserem Leben, auch im frommen Leben. Da muss man aufpassen, dass es nicht eine bittere Wurzel wird, dass es Unkraut unterirdisch wachsen kann und Unfrieden anrichtet und viele durch sie unrein werden. Wie viele Gemeinden leiden an Gemeindeleitern, die in bösen Dingen verhaftet sind? Das kann man oft erleben. Da hat man nicht den Mut, vor der Gemeinde auch Gräben zuzuschütten, wenn Streit war. Es gibt auch durch unsere Unarten oft Streit. Und das ist nur, wenn eine bittere Wurzel aufwächst. Und das zerstört so viel bei uns. In der Mission ist die größte Not die Spannungen miteinander. Ich vergleiche es immer gern mit so einer Sojus-Raumkapsel da oben im Weltraum. Da sind die 3-4 Männer 4 Monate drin eingesperrt. Ich weiß gar nicht, wie das gut geht. Auf engstem Raum und immer die gleichen Leute. Das muss ja schrecklich sein, weil die Spannungen so sind. Je näher man kommt, umso mehr geht man sich auf die Nerven. Und das ist in der Mission auch ganz schwierig. Da lebt man auf engstem Raum, dann hat man verschiedene Sicht der Dinge, man hat verschiedene Temperamente und dann entzündet sich das. So wichtig ist das im Hebräerbrief für unsere Gemeinden, für die Missionare draußen. Das darf keine bittere Wurzel aufwachsen. Es darf nicht so werden, dass über all den verschiedenen Fragen, die wir ganz verschieden sehen, eine bittere Wurzel aufwächst, die Schaden anrichtet in der Gemeinde. Und heute sind es ganz praktische Dinge. Auf Jesus blicken heißt, die Dinge beseitigen, die das Wirken von Jesus verhindern. Und das Letzte noch, es gibt ein zu spät. Das ist also hier doch immer ernst. Das steht ja noch an einer anderen Stelle des Hebräerbriefs. Das bewegt uns sehr. Gibt's das wirklich, dass es keine Vergebung mehr gibt? Fritz Laubach, der den großen Hebräerbrief-Kommentar geschrieben hat in der Brockhaus-Reihe, der erklärt das sehr gut an der anderen Stelle, wo es da steht, dass man nicht ein zweites Mal sich bekehren könnte, wenn man vom Herrn abgefallen ist. Ich habe aber immer drunter gelitten, wenn ich Spötter getroffen habe, besonders im Theologenstand Spötter, die dann erzählt haben, ich habe mich auch mal für Jesus entschieden. Ich war im Bibelkreis und ich habe kniend gebetet, aber heute. Was mich immer erschüttert hat, war, dass sie taub waren für jedes Wort des Evangeliums. Es ist jedenfalls etwas ganz Furchtbares, wenn man sich bewusst von der empfangenen Gnade abwendet. Mehr möchte ich zu diesem Thema nicht sagen. Und wir wollen jeden bewahren, dass er nicht dorthin kommt an diese Stelle, wo er wissentlich die Gnade von Jesus verwirft. Denn es gibt keine zweite Gnade, sagt der Hebräerbrief. Aber auch hier an dieser Stelle beim Esau, da steht ja, 1. Mose 25. Der Esau kam heim und steht zweimal da, er war müde. Er war müde. Und er hat in diesem Augenblick bloß noch gesehen, ich habe einen Bärenhunger. Was ich nie verstanden habe, es war ein Linsengericht. Andere sagen eine rote Grütze, also beides kann mich nicht locken. Ich bin kein Süßer. Ich sage immer, Nudelsuppe hätte mich vielleicht in Versuchung gebracht. Aber das steht nicht da beim Esau. Aber er war so hungrig auf diese Speise, die der Jakob gerade da hat, dass er sagt, er hat nimmer an den Segen denken können, an die Verheißungen, die Ewigkeit, war ihm alles weg. Er hat bloß nur gesehen, jetzt essen und alles andere ist Wurst. Und dann steht im Hebräerbrief da und er hat die Gnade versäumt. Er hat sie noch mit Tränen gesucht. Ja, Tränen helfen auch nicht weiter. Was hilft denn weiter? Buße. Steht beim Esau nichts von der Buße drin. Eine Sinnesänderung. Die war beim Esau nie eingetreten. Was hat denn der Esau machen wollen? Sein Bruder wollte er umbringen. Deshalb muss ja der Jakob fliehen. Also eine Buße war nie da. Deshalb möchte ich Ihnen sagen, es gibt ja immer wieder bekümmerte Leute, die auch seelisch richtig drunter leiden, wenn man so etwas sagt, man kann die Gnade versäumen. Heute, so ihr seine Stimme hört, braucht ihr euer Herz nicht verstocken. Der Herr bietet euch Buße an. Gibt ja immer Leute, die herumgrübeln. Solange wir die Buße machen können, können wir auch die Sünde begraben lassen. Da hat Jesus gesagt, dass er die Sünde vergeben will und auslöschen will und dafür sein Blut wirkt. Aber der Esau hat die Buße nicht im umfassenden Sinn begriffen. Und darum ist das für uns so wichtig, dass wir nicht an irdischen Dingen hängen. Beim Esau war es das Essen. Es können andere Dinge sein, die uns im Leben zerstören und die uns von Jesus wegtreiben. Und das warnt uns der Hebräer, passt auf, dass er es nicht macht wie der Esau. Dass man nicht über allem den Segen verliert. Und das ist ein wichtiger Weg für uns zur Erneuerung unseres Glaubenslebens und zur Hingabe. Und ich darf ganz neu in dieser Adventszeit das wieder entdecken und mich daran freuen, wie der Herr uns begegnen will. Und wie der Herr uns segnen will und wie wir alles bei ihm ablegen können und dann sichere Schritte tun. Fröhlich sichere Schritte tun. Ich weiß nicht, welche Wege vor Ihnen liegen. Es ist immer ein ganz schwerer Schritt bei den Älteren, wenn man dann sagt, ich muss ins Heim. Gehen Sie sichere Schritte an der Hand von Jesus. Vor 3 Jahren hat sich für uns plötzlich die Möglichkeit ergeben, dass wir uns kräftig verkleinern können. Aber wissen Sie, ich fühle mich immer noch so fit, ich brauche keinen Aufzug und wir treiben noch Sport und was weiß ich. Und wie wir uns dann entschieden haben, wir gehen in eine kleinere Wohnung hinein, wir konnten nachts nicht mehr schlafen. Wir lagen immer wach, wir haben dran gedacht, was wir alles jetzt hergeben müssen und die Möbel und niemand will sie und die schönen Bilder. Es ist ja immer im Leben, dass man sich durch die Dinge aufhalten lässt. Wir sind den Weg gegangen und heute sind wir glückselig. Dass wir den Weg gegangen sind, meine Frau hätte durch ihren Unfall gar nicht leben können, wenn wir nicht den Aufzug im Hause gehabt hätten. Wir wohnten vorher im 3. Stock ohne Aufzug. Es sind viele Dinge, aber dass wir in unserem Leben so vom Herrn geführt werden, dass wir wirklich den Weg gehen und sagen, es geht ja vorwärts, immer näher in sein Licht. Und nicht immer wehmütig bloß zurückblicken, sondern in der Freude, in der großen Zuversicht des Glaubens unseren Weg gehen. Amen.